Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Bild, das wir vom alten Ägypten haben, ist zumeist von Monumentalfilmen geprägt. Aber wie die Ägyptologen und Archäologen herausgefunden haben, hat das wenig mit der 5000 Jahre alten Geschichte und Kultur der Ägypter zu tun. Und dennoch bleibt die Hochkultur am Nil für die meisten geheimnisvoll und nach wie vor ranken viele Mythen und Legenden um das Reich der Pharaonen. Jetzt wirbt auf seiner Internetseite das Museum Odysseum in Köln mit einer Ausstellung, die zuvor in Australien und Frankreich zu sehen war. Die Ausstellung Ramses und das Gold der Pharaonen öffnet am Samstag ihre Tore. Neben zahlreichen Artefakten gehört der Sarkophag des Pharaos Ramses II. Zu den Herzstücken der Schau. Und meine Kollegin Elin Hinrichsen hat sich die Frage gestellt, was hat es mit dem Totenkult und der Verehrung der altägyptischen Könige auf sich und waren sie Menschen oder Götter?
Ramses II. Hat sich schon zu Lebzeiten eigene Tempel gebaut und sich damit als Gott inszeniert. Das zeigt die Ausstellung an mehreren Stellen eindrucksvoll. Nach seinem Tod galt nicht nur Ramses II., sondern galten die Pharaonen im alten Ägypten allgemein als Götter. Die Totenprozession für einen Pharao, wie mag sie ausgesehen haben?
Das wird also ein großer Staatsakt gewesen sein, an dem viele Personen teilgenommen haben und wo es auch reichlich, heute würde man vielleicht sagen, ja, der Alkohol floss in Strömen wahrscheinlich.
Richard Bussmann ist Professor für Ägyptologie in Köln.
Ein Trauerzug, vielleicht aber auch ein Fest, und dann musste der neue König den Thron besteigen.
Das Begräbnis des Pharao mit der langen, aufwendigen und ritusreichen Mumifizierung des Leichnams zuvor, das ist die eine Säule der Totenriten.
Das andere aber ist das, was passiert, wenn der König dann bestattet und begraben war. Dann fand der Totenkult statt, das heißt also eine tägliche Versorgung des verstorbenen Königs wie ein Gott. Alle Rituale, die wir aus den Tempeln kennen, die fanden dann auch für den verstorbenen König statt.
Die Tempel der Götter, die Grabkammern der Könige. In diesen Bauwerken finden sich monumentale Zeichnungen an den Wänden. In mehreren Reihen übereinander sind die täglichen Riten haarklein aufgezeichnet. Speiseriten zum Beispiel oder auch Bekleidungsriten, Bild für Bild nebeneinander, wie bei einem Daumenkino, erklärt der Wissenschaftler. Nur eben bis zu 10 Meter hoch.
Also man sieht den König, der dann beispielsweise Weihrauch verbrennt vor einem Gott bzw. einer Götterstatue. Und dann steht in Hieroglyphen daneben Verbrennen von Weihrauch. Und dann soll der König einen Spruch aufsagen. Und in diesem Spruch wird eine Beziehung hergestellt zu mythologischen Motiven.
Der Hauptmythos dabei, der Osiris.
Vielleicht das Wichtigste ist, dass der falkenköpfige Gott Horus stirbt und zum Osiris wird. Und dann gibt es einen Kampf um die gerechte Nachfolge, wer eigentlich auf den Thron folgen soll.
Es ist eine Geschichte von Tod und Auferstehung, von Verwandlung und Weiterleben, von Verschwörung und Erlösung. Der Bruder des Osiris, so geht die alte Geschichte weiter, macht dem nächsten Horus die Thronfolge streitig.
Der ganze Osiris-Mythos im Kern, da geht es um die königliche Nachfolge. Da gibt es eine Konstellation, die besagt, es gibt einen regierenden König, das ist Horus, es gibt einen verstorbenen König, das ist der Osiris. Und wie die Thronfolge geregelt wird zwischen dem regierenden und dann verstorbenen König und dem nächsten regierenden König, da ist Osiris eben derjenige, der der König des Totenreiches ist.
Diese Geschichte ist das mythologische Vorbild für den regierenden und den verstorbenen Pharao. Die Verbindung der Königsgeschlechter mit den Göttern ist in Heliopolis dargestellt. Das ist eine altägyptische Stadt auf dem Gebiet des heutigen Kairo, die ausschließlich für die Götterverehrung gebaut wurde. Jeder Pharao hat sich mit der Erstellung von Obelisken, Statuen oder sonstiger Bauten in Heliopolis die Legitimation der Götter für seine Herrschaft gesichert. Die Pharaonen verehren in Heliopolis die sogenannte heliopolitanische Neunheit. Der Begriff stammt aus dem alten Ägypten selbst.
Diese Göttergruppe, die symbolisiert die Zeit von der Schöpfung bis zu dem regierenden Pharao. Und am Beginn der Schöpfung steht der Schöpfergott Atum.
Atum als Schöpfer der Welt, Heliopolis als Ursprung der Welt. Die Sonnenstadt gilt im alten Ägypten darüber hinaus auch als die Heimstatt des Sonnengottes.
In der 3000-jährigen Geschichte des alten Ägypten hat sich da auch sehr viel getan in der Theologie und in der Religion. Aber sagen wir mal, zu der Zeit Ramses II., da ist es so, dass wir über das Verhältnis von Osiris und den Sonnengott Re recht gut informiert sind.
Die Wandmalereien in den Grabkammern der Könige zeigen es. Der Sonnengott Re reist jeden Tag 12 Stunden lang über den Himmel. Er muss dabei die Erde vor der Himmelsschlange beschützen. Sie will den Lauf der Sonne aufhalten, den Kosmos zerstören. Mit einer Reihe von Sprüchen rettet Re die Erde und tritt am Ende des Tages als alter Mann in die Unterwelt ein. Dort setzt er seine Reise fort.
Es gibt dann so eine Darstellung, ganz wunderbar, zum Beispiel im Grab Ramses VI. Da heißt es neben einer Götterdarstellung, das ist Osiris, der in Re ruht, beziehungsweise Re ist es, der in Osiris ruht. Also so wird ausgedrückt, dass sich diese beiden Gottheiten vereinen.
Am Ende der Nacht wird Re als junges Kind wiedergeboren und der Kreislauf beginnt von neuem. Auch der Pharao in seinem Grab wird, so glaube, jeden Morgen neugeboren. Speisen, Getränke, Schätze. Der Prunk der Gräber, die Kostbarkeit der Grabbeilagen sind bis heute legendär. Und Grabräuber gab es auch schon zu altägyptischen Zeiten. So viele, dass vor 3000 Jahren die Mumien großer Könige sogar in schlichten Sarkophagen versteckt wurden. So wie die von Ramses II. Ende des 19. Jahrhunderts findet ein Ziegenhirte zufällig eine geheime Höhle unter der Erde, darin insgesamt 35 Mumien. In der Ausstellung groß inszeniert ist der Sarkophag, in der Ramses' Mumie aufgefunden wurde. Er ist nicht aus glänzendem Gold, er ist lediglich aus Zedernholz.
Aber er ist besonders spannend, weil es Aufschriften gibt, Aktennotizen. Denn als die Mumie umgebettet wurde, hat man darüber Buch geführt, wer wann die Mumie woher umgebettet hat und in welches Grab die Mumie zusammen mit dem Holzsarg also gebracht werden muss. Und das macht diesen Sarg so unglaublich interessant.
Ein Beitrag von Eileen Hinrichsen.